Liebe Geschwister, wenn man den angegebenen Predigttext nimmt, kann das manchmal dazu führen, dass man auch Texte behandeln muss, die einem selber nicht so schmecken. Aber da muss ich mit durch heute. Und ihr auch. Der angegebene Predigttext steht im 2. Korinther 6, die Verse 1 bis 10. Überschrieben: die Bewährung des Apostels in seinem Dienst. Als Mitarbeiter, also Paulus schreibt das, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht: ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen und im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Wir hören hier Worte des Apostels Paulus in Briefform an die Gemeinde in Korinth gerichtet. Er schreibt in der Mehrzahl, weil Timotheus auch dabei ist. Es sind ermahnende Worte. Paulus ist irgendwie immer so der Ermahnende. Es geht darum, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Damit geht es los. Ich habe mich gefragt, kann man die Gnade Gottes vergeblich empfangen oder wie meint er das? Und bevor ich angefangen habe, das in der heutigen Zeit zu betrachten, bin ich einfach mal in der Geschichte, in der Bibel ein Stück zurückgegangen, weil man da gewisse Prinzipien ablesen kann, wie der Mensch einfach so ist, wie er reagiert. Es ist das gleiche Prinzip wie im Alten Testament beim Volk Israel. Sie empfangen eine Gnade und eine Wohltat nach der anderen und doch verlassen sie den Herrn immer wieder. Ich habe mir so als Beispiel vor Augen geführt den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Was haben sie nicht alles erlebt? Hat einer von euch seine Bibel aufgeschlagen? Aber nur beim Predigttext, ne? Ihr schlagt jetzt nicht um, ne? Gut. Was haben sie nicht alles erlebt? Die 10 Plagen zum Beispiel. Wir machen jetzt mal ein kleines Quiz, ob wir die 10 Plagen zusammenkriegen. Und vielleicht sogar in der richtigen Reihenfolge. Lasst uns mal anfangen. Ihr dürft dazwischen rufen. Also das erste ist ganz leicht, das weiß jeder. Da gab es doch diesen tollen Trickfilm. Wer mit kleinen Kindern zu tun hat, der kennt den Trickfilm. Wasser zu Blut. Mose mit seinem Stab in den Nil und alles verwandelt sich. Das ist das Erste. Das Zweite sind die Frösche. 2 Punkte für Netti. Das ganze Land wird von Fröschen überrannt förmlich, alles Wasser, überall stecken Frösche in jedem Pott. Danach? Genau, es kommen erst die Mücken, dann die Stechfliegen. Jetzt sind wir schon bei 4. Davor, das war das Erste, das hatten wir schon. Nee. Es kommt die Viehpest und dann kommt schwarze Blattern für die Menschen. Ne? Dann kommt der Hagel und dann steht hier, und was der Hagel übrig gelassen hat, der zerschlägt alles. Also so ein Hagel, glaube ich, können wir uns gar nicht vorstellen, der alles kaputt haut. Es liegt alles auf der Erde, die Bäume sind kaputt, auf den Äckern ist alles kaputt. Und dann kommt nochmal eine Schar Heuschrecken und frisst, was da noch liegt. Dann ist nichts mehr übrig. Und dann kommt eine Sache, die in meinen Gedanken auch so ein bisschen untergegangen war, die Finsternis. 3 Tage lang Finsternis. Nur in den Hütten der Israeliten war es hell. Ja. Und dann kommt der Monsterschrecken für alle, tote Erstgeburt. Auch der Sohn des Pharao stirbt. Alle erstgeborenen Tiere sterben, männliche. Also es ist ein Schrecken ohne Ende über das Land gekommen. Sie sind am Boden zerstört. Das Volk Israel darf ausziehen. Sie bekommen noch Geschenke mit. Hauptsache ihr geht. Nehmt es und geht. Geht schnell. Und sie gehen und sie ziehen durch Schilfsmeer. Das Wasser steht rechts und links wie eine Wand. Sie gehen hindurch. Der Pharao bereut es, schickt sein Heer hinterher und sie ertrinken jämmerlich darin. Dann laufen sie durch die Wüste und Gott zieht ihnen sichtbar voran. Am Tag als Wolkensäule, in der Nacht in einer Feuersäule. Das tägliche Manna liegt dort rum. Einen Tag vom Sabbat doppelt so viel, am Sabbat nichts. Also die Schuhe und Kleider zerschleißen nicht. Wasser kommt aus dem Felsen, Wachteln fallen vom Himmel. Also Gottes Gegenwart, seine Versorgung, seine Bewahrung sind allgegenwärtig. Niemand kann sagen, es gibt keinen Gott. Ohne ihn wären sie immer noch Sklaven in Ägypten. Und dann geht ihr Führer Mose auf einen Berg, er soll die Gebote bekommen und es dauert ihnen einfach zu lange, die da unten warten, das Volk mit Aaron. Und was passiert? Ich lese uns das mal. Steht im 2. Mose 32, jetzt dürft ihr gerne wieder aufschlagen, Verse 1 bis 6. Als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berg zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm: Auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe, denn wir wissen nicht, was dem Mann Mose widerfahren ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Aaron sprach zu ihnen: Reißt ab die goldenen Ohrringe an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne, eurer Töchter und bringt sie zu mir. Da riss sich alles Volk die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in einer Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen: Das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach: Morgen ist des Herrn Fest, also das Kalb. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Dankopfer dar. Dann setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Also hier fragt man sich, wie kann das sein? Sie haben so viele Sachen mit Gott erlebt und dann das, ein gegossenes Dings, und sie sagen, das ist dein Gott. Aber ist dieses Verhalten wirklich so ungewöhnlich für Menschen? Mir ist da noch, habe mal eine Predigt über Elia gehalten, deswegen war mir das so präsent im Kopf. Ich musste auch an Elia denken. Elia spricht ein Wort und es hört auf zu regnen, 3 Jahre lang. Er sitzt an einem Bach, um die Dürre zu überstehen, und Raben versorgen ihn. Das ist kein normales Verhalten für diese Tiere. Er geht in eine Stadt zu einer Witwe, die gerade mit ihrem Sohn am Verhungern ist, hat die letzten Reste Öl und Mehl. Und Gott macht es, dass das nicht alle wird und sie überstehen die Hungersnot. Der Sohn der Witwe wird krank und stirbt. Elia fleht den Herrn an und er macht ihn wieder lebendig. Oder dann die Sache mit den Baalspriestern auf dem Berg Karmel. Ich war da oben, ich habe mir das angeguckt, ist kein Blut mehr zu sehen, aber Andenken werden dort verkauft. Es wird ein Opfer verbrannt, wo 12 Eimer Wasser rübergeflossen sind. Feuer fällt vom Himmel. Die Baalspriester versuchen das auch. Die tanzen da um ihr Dings rum und nichts passiert. Mit dem Ergebnis, dass sie alle getötet werden. Das überzeugt das Volk und sie kehren um zum Herrn. Dann darf Elia das Ende der Trockenheit ankündigen. Und ihr wisst es schon, es gibt gewaltigen Regen. Also auch dort Wunder über Wunder. Die Königin Isabel droht Rache an dem Elia, weil ihre Priester dort tot umgekommen sind. Und was macht Elia? Er läuft weg. Das ist doch zum Haare raufen. Also, wenn man kann. Aber es ist so typisch menschlich. Und wie ist das eigentlich mit uns? Wie ist das mit mir? Sind wir so viel anders? Wenn wir mal eine Muße-Minute oder Stunde haben und uns wirklich mal vergegenwärtigen, was hat Gott in meinem Leben schon getan? Was habe ich persönlich mit Gott erlebt? Welches Schriftwort ist mir ganz besonders wichtig geworden? Welche Zusagen haben sich erfüllt? Welche Entwicklung habe ich durch Gott gemacht? Manchmal sind das gar keine spektakulären Sachen, die man einem anderen so zeigen könnte. Manchmal ist das auch nur für einen selbst. Wenn ich mit dem Hund oder mit dem Fahrrad durch die Natur bin, dann freue ich mich sehr an dem, was Gott getan hat. Und ich weiß, dass es Gott ist. Er ist förmlich da für mich. Ich habe Freude daran, wenn ich Gottes Wort lese, seine Zusagen für mich in Anspruch nehmen kann. Ich weiß, dass meine Zukunft gesichert ist in seiner Hand. Es gab da vor Jahren mal so eine Aktion, ich weiß gar nicht mehr, wo das herkam, da sollte man in so ein kleines Heft immer aufschreiben, was man mit Gott erlebt hatte oder was einem besondere Freude gemacht hat. Und das könnte man dann in Stunden, wo es einem nicht gut geht, mal rausholen und mal nachlesen, was war denn nun eigentlich schon alles? Aber leider sind wir Menschen so, dass wir das Gute schnell vergessen. Und wenn wir dann drinstecken in irgendeiner Sache, dann drückt es uns sehr da nieder. Wenn wir nochmal zu Elia zurückkommen, der läuft dann weg und sitzt in der Wüste und möchte am liebsten nur noch sterben. Das Gefühl kennt vielleicht auch der eine oder andere. Gott lässt ihn nicht in Ruhe, er hilft ihm und er macht das fürsorglich und liebevoll. Könnt ihr im ersten Buch der Könige Kapitel 19 nachlesen. Aber mal zurück zu unserem Predigttext. Paulus warnt davor, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Denn jetzt ist Gnadenzeit. Wir leben jetzt in der Gnadenzeit. Und diese Zeit wird zu Ende gehen. Wenn heutzutage ein Mensch die Gnade Gottes annimmt und Christ wird, dann verlässt er den Herrschaftsbereich des Satans und wird versetzt in das Reich des Sohnes Gottes. Das lesen wir im Kolosser 1. Ich lese mal ein paar Verse, 9 bis 14. Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns gerettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Hier kommt es noch einmal zum Ausdruck, die Verbindung von Glaube, Wiedergeburt und dann auch authentischem Lebensstil. Auch in unserem Predigttext legt Paulus ganz, ganz großen Wert darauf, dass das, was er sagt, nicht dadurch zunichte gemacht wird, wie er selbst lebt. Ich hörte mal einen Bericht über einen Prediger, der sonntags eine schöne Predigt hielt. Das Problem war nur, dass seine Frau dann aufstand und rausging. Wahrscheinlich sah die Sache im Alltag etwas anders aus. Und genau dagegen spricht der Apostel Paulus so vehement. Er zählt eine Unmenge von verschiedenen Dingen auf. Schläge, Gefängnis, Verfolgung, Mühen, Freundlichkeit, ungefärbte Liebe, Wahrheit, ach alles Mögliche. In Ehren, in Schanden, in bösen Gerüchten. Es ist ihm eigentlich völlig egal, welche Lebensumstände die Sache begleiten. Hauptsache, Gottes Wort wird gesagt und es wird nicht verlästert durch seinen Lebenswandel. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich mit dem Text so meine Schwierigkeiten habe. Denn mein Lebenswandel entspricht nicht immer dem, muss ich so sagen. Also bei Paulus, es ist ihm ganz wichtig, dass sich sein gesamtes Leben dem Dienst am Evangelium unterordnet. Es gibt für ihn kein Privatleben nebenher. Er ist nicht angestellt für 8 Stunden als Pastor und macht danach, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Nein, es ist sein Leben, es ist sein Ein und Alles. Jede Faser seines Lebens steht dahinter. Ich habe überlegt, inwieweit ist das für uns anwendbar? Nicht jeder von uns ist als Völkerapostel eingesetzt. Es gibt aber ein Aber. Aber der Missionsbefehl gilt jedem Gotteskind, jedem Christen. Und selbst wenn man nicht viel und lange reden kann, man kann auch missionarisch tätig sein, ohne viele Worte zu machen. Einfach durch ein authentisches Lebenszeugnis. Und jetzt kommen wir dahin, wo es jeden angeht. Jeder von uns hat seinen Platz im Leben. Wir haben erst schon mal so spaßhaft gesagt, unsere Kinder kennen uns am besten. Die Menschen, mit denen wir am meisten zusammen sind, sind Ehepartner, Kinder, Arbeitskollegen, Nachbarn. Die kennen uns am besten. Ich verbringe eigentlich mit meinen Kollegen bald mehr Zeit als mit meiner Frau, weil die ist immer irgendwie zur Schicht. Oder wenn, dann liegen wir nachts nebeneinander, aber dann reden wir nicht. Die Menschen, die uns am besten kennen, die wissen auch um unsere Schwächen, um unsere Fehler. Und wenn ich denen was von Jesus erzählen will, lebe aber selber ganz anders, welchen Wert hat's? Keinen. Und das Phänomen ist, dass auch die Nichtchristen ganz genau wissen, was die Christen dürfen und was nicht. Das wissen die ganz genau. Und das halten sie einem dann auch gerne vor. Trotzdem gibt es Worte in der Bibel, die keine Ausreden für uns zulassen. Zum Beispiel, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich habe schon vor einer ganzen Weile, ich nutze ja auch Facebook, wie ihr wisst, ich bin immer noch mit Peter Schilter so ein bisschen immer, ich höre auch gerne mal eine Predigt von ihm. Der war mal Praktikant hier in der Gemeinde. Und ich habe eine Predigt von ihm gehört, da erzählt er eine Geschichte. Manchmal sind Geschichten, sind ja so ähnlich wie Gleichnisse, die machen Dinge auf leichtere Art und Weise anschaulich, damit man es verstehen kann. Ich erzähle euch mal diese Geschichte. Das ist das Ende der Predigt. Wir begeben uns jetzt mal gedanklich in eine ganz große Stadt. Und wie große Städte das so an sich haben, gibt es auch arme Menschen. Es glitzert, es ist bunt, die Auslagen sind voll und in einer Ecke sitzt ein Bettler. Und er hat keine sauberen Sachen an, er riecht auch nicht gut, er hat so auch manche körperlichen Gebrechen und er sitzt da und weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, was er noch soll und sinniert so vor sich hin. Und neben ihm hält auf einmal ein riesengroßes Auto an, so eine Staatskarosse richtig. Da steigt jemand aus, ein sehr, sehr fein gekleideter Herr, und er setzt sich neben ihn auf seinen schmutzigen Karton mit seinem Anzug. Da legt sein Arm um ihn rum und sagt, du, möchtest du mitkommen? Ich mach dich sauber, du darfst baden. Ich hab dich lieb, du kannst an meinem Tisch sitzen. Er kann eigentlich gar nichts sagen. Die Situation überwältigt ihn eigentlich. Irgendwie steigt er mit ein in das Auto und sie fahren los. Es ist sauber, es ist hell, es riecht gut. Sie fahren in einen Palast. Da gibt es Diener, die unwahrscheinlich freundlich sind. Seine alten Sachen werden ihm abgestreift. Er kommt in eine Wanne. Der Hausherr kommt selber und schrubbt ihm den Rücken und legt ihm neue Sachen hin und er streicht ihm über die zerschundene Haut, die heilt auf einmal. Er ist erfüllt mit Freude, dann sitzt er an der Tafel, es gibt erlesene Speisen, es ist schöne Musik im Hintergrund. Und dann sagt der Hausherr, du, da sitzen doch noch mehr Bettler draußen. Geh doch mal gucken. Und er geht in den neuen Sachen, die er hat. Er ist heil, er ist fröhlich und er geht raus und er soll jetzt seinen alten Kameraden erzählen, in dem Haus sind noch viele Zimmer frei. Auch ihr könnt ein Zimmer dort bekommen. Jetzt gibt es zwei Varianten. Entweder er setzt sich mit seinen neuen Sachen wieder in den Dreck und suhlt sich, bis er wieder genauso stinkt wie die anderen und die Haut sich wieder entzündet. Oder er sagt zu den anderen, ach kommt doch raus, kommt doch einfach mit. Kann man die Gnade vergeblich empfangen? Es gibt mehrere Stellen in der Schrift, die uns das bestätigen, man kann sie vergeblich empfangen. Aber man kann auch anderen etwas versuchen zu zeigen von der Herrlichkeit, die da ist. Und sie ist da. Und sie verändert Menschen und sie macht sauber und heil und froh und stellt auf ein neues Lebensfundament. Und für mich ist es eine Herausforderung, das nicht nur am Sonntagvormittag hier zu sagen, sondern es auch am Montag und Dienstag und Mittwoch und so weiter, auch im Alltag zu leben. Ich würde nicht behaupten wollen, dass ich damit fertig bin, das bin ich nicht. Aber der Paulus hat es mir selber auch nochmal jetzt so vor Augen gestellt, welche Verantwortung wir in dieser Welt tragen. Vielleicht sind wir die Chance für jemand anders, etwas von Gott zu hören. Vielleicht sind wir, die etwas sagen sollen. Soweit zum Nachdenken. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten und ich schließe dann ab.